Du hörst People, Purpose, Profit oder kürzer den P hoch 3 Podcast mit mir, Claudia Hümpel. In diesem Podcast dreht sich alles um eine menschliche und zukunftsorientierte Arbeitswelt. Du bekommst Impulse, Ideen, Know-how und du lernst Menschen kennen, die mit ihrer Arbeit die Welt jeden Tag ein Stückchen besser machen. Los geht's! Wie kommt man dazu in Zeiten, wo alle Land auf Land ab über den Fachkräftemangel sprechen und schreiben, von Fachkräftereichtum zu sprechen? Was für kreative Wege gibt es zu guter Arbeit? Und wie geht Arbeit menschlicher, kreativer und gesünder? Genau darum geht es heute. Und ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich freue mich total auf meinen Gast, den ich habe, denn ich begrüße ganz, ganz herzlich Martin Geht, Unternehmer, Provotainer und Autor. Hallo Martin, schön, dass du gekommen bist. Ich danke dir so sehr, dass du meine Einladung angenommen hast und heute bei mir im Live-Talk bist.
Ich bin ein Ja-Sager und ich nehme jede Einladung an. Also ich freue mich. Nein, ich freue mich halt immer über den Austausch. Also ich bin jemand, der lebt vom Austausch. Und was gibt es Besseres als Austausch mit anderen Menschen, die andere Erfahrung haben, genauso kompetent sind und dadurch gewinne ich, kann ich ja nur gewinnen.
Ja, das finde ich eine ganz wunderbare Haltung. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Grund auch für deine Arbeit und für diese vielen kreativen Ideen, die du zusammenträgst, zusammengetragen hast und mit denen du mit deiner Arbeit ja auch die Unternehmen befruchtest. Bevor wir da im Detail einsteigen, meine allererste Frage. Ich bin natürlich immer voll neugierig und will eigentlich immer wissen, wie sind die Leute da hingekommen, wo sie jetzt sind? Was hat sich da ergeben? Deswegen, wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst?
Also die ganz schnelle Version, in 5 Sätzen versuche ich es mal. Ich habe, seit ich 18 bin, Jugendarbeit gemacht. Und einer derer, die dabei quasi über meinen Weg gestolpert sind, sage ich mal, also einer von den Tausenden, der fragte mich 1999, willst du mit mir eine Firma gründen? Ich habe auch schon einen Namen, die Firma heißt Knack die Nuss. Und dann habe ich gesagt, wie ich eben sagte, ich bin Ja-Sager. Ich habe gesagt, ja, wir haben jeder 500 Euro damals in den Topf getan und haben die erste Firma gegründet. Und wenn du einmal quasi die Unternehmerluft geschnuppert hast, dann willst du immer weitermachen. Und ich habe so viele spannende Menschen kennengelernt und ich habe inzwischen 10 verschiedene Firmen gegründet, immer mit anderen. Und so bin ich Unternehmer geworden. Übers Unternehmersein, dann nach 8 Jahren haben wir dann auch die ersten Angestellten eingestellt, hatten über 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den verschiedenen Firmen. Und es macht einfach Spaß.
Was für eine spannende Geschichte. Ich bin ein Ja-Sager und wenn mich jemand fragt, ob ich ein Unternehmen gründe, gründe ich ein Unternehmen.
Ja, so war das, ja. Also wir hatten vorher schon 2 Jahre.
Entschuldigung.
Bitte? Wir hatten vorher schon 2 Jahre. Nein, gar nicht. Meine Eltern, mein Vater ist leidenschaftlicher Gärtner. Er wird jetzt in 4 Wochen 89, ist immer noch gärtnerisch tätig. Und meine Mutter war Kindergärtnerin und waren aber beide das krasse Gegenteil von Unternehmerinnen und Unternehmer. Und das habe ich tatsächlich, ich habe das auch, bis ich von Matthias gefragt wurde, überhaupt nicht in Erwägung gezogen. Ich war immer sozial aktiv, ich war immer engagiert, ich habe immer Projekte auf die Beine gestellt. Aber ein eigenes Unternehmen zu gründen, hatte ich überhaupt nicht für mich geplant. Und es kam wirklich ausschließlich durch Matthias' Frage. Und dann, ab dem Moment, war es selbstverständlich. Dann bin ich halt von einem Unternehmen ins andere Unternehmen quasi weitergestolpert.
Und wie ist es dann dazu gekommen? Du hast gesagt, nach 8 Jahren hatten wir auch du hast inzwischen 10 Unternehmen gegründet. Nach 8 Jahren habt ihr die ersten Angestellten gehabt. Wie ist es dann dazu gekommen, dass du dann tatsächlich eben auch Mitarbeiter eingestellt hast? War das aus Wachstumsgründen oder was war so die Motivation?
Na, bei den ersten Firmen Knack die Nuss brauchten wir keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, beziehungsweise haben für jedes Projekt, da wir immer in unterschiedlichen Themen unterwegs waren, immer mit Freelancern zusammengearbeitet. Pro Projekt war es einfach, brauchten wir ganz andere Leute. Und 2007 haben wir dann UNEC gegründet und haben eine Softwareplattform, die erste Matching-Software-Plattform für Auszubildende in Deutschland gestartet und da brauchten wir einfach Softwareentwickler. Das konnten die Gründerin und ich nicht alleine stemmen und da haben wir angefangen, Softwareentwickler einzustellen und das war letztendlich am Ende auch die Firma mit den meisten Angestellten, die wir von den 10 Firmen. Ne? Also je nach Bedarf und da war es einfach notwendig.
Ja, wir kommen ja gleich noch auf das Thema Fachkräftereichtum. Wenn du sagst, du hast Softwareentwickler eingestellt, ich meine, ich weiß, wie das ist, die laufen nicht gerade so auf der Straße rum. Wie hast du denn damals die Softwareentwickler und Entwicklerinnen für deine Firma gefunden?
Also ich habe tatsächlich alle auf unterschiedlichen Wegen gefunden. Die Mehrheit damals noch über Xing, und zwar noch lange bevor Xing sich selber als Talentnetzwerk verstanden hat, habe ich einfach Leute direkt angesprochen, weil du halt sehr, sehr viele Kompetenzen sehen konntest und jeder ja auch in seinem Suchfeld hatte, ich suche einen Job oder nicht. Und damals war die Quote noch, also ich würde sagen, von 10 haben 8 geantwortet. Heute ist es ja eher, von 100 antworten 2. Ne? So.
Genau.
Aber damals ging das halt und ich habe halt Hunderte angesprochen, die ich für mich gewinnen wollte und das Spannendste war tatsächlich mal eine Einstellung über Twitter, da hat jemand eine Kampagne gemacht, www.stelltmichein.de, hat das über YouTube und Twitter und andere Social Media gepostet und sich selber damit ja gebrandet als Social Media Marketing Manager und ich habe ihm dann als einziger Unternehmer mit einem Tweet geantwortet und daraufhin war ich dann in seiner engeren Wahl und wir haben uns getroffen, er wurde für 3 Jahre mein Mitarbeiter.
Ja, also das heißt, du warst schon damals sehr kreativ, mit ungewöhnlichen Wegen und ich ganz ehrlich, ich kann mich sogar erinnern an YouNext, weil ich zu dem Zeitpunkt war ich Geschäftsführerin eines IT-Unternehmens und es sind immer wieder natürlich Firmen auf uns zugekommen, so von wegen Matching für Mitarbeiter und ich habe immer gesagt, Leute, Matching, da muss das und das, ich meine, ich komme ja aus der Softwareentwicklung, ja. Und deswegen kann ich mich an diese Plattform tatsächlich erinnern, weil als ich die entdeckt habe, habe ich gedacht, ui, für Auszubildende endlich mal zielgerichtet und mit einer ganz definierten Zielgruppe und nicht so allgemein eben auch. Ja,
wir hatten zu Hochzeiten 30.000 Schülerinnen und Schüler auf der Plattform, die eine Ausbildung gesucht haben. Wir haben ungefähr 3 Jahre lang 3 bis 4 Psychologinnen und Psychologen beschäftigt und haben eigene Kompetenzentests entwickelt mit einer Professorin aus Innsbruck, die spezialisiert ist auf Kompetenzentests. Es gab aber für Schülerinnen und Schüler nichts. Und das haben wir selber entwickelt über 3,5 Jahre und dann selber implementiert. Also es war wirklich schon extrem fortgeschritten. Nur, das wurde dann sozusagen zu einem meiner Erweckungserlebnisse. Ja, die Unternehmen, wir haben mit tausenden Unternehmen gesprochen. Wir waren 2008, 2009, 2010 auf der Zukunft Personal, haben da wirklich tausende Gespräche geführt. Die ganzen Dokumente habe ich heute noch. Ja, gebucht haben am Ende, sagen wir mal, vielleicht 20 Unternehmen. Und da fing eigentlich mein Zweifel an, wie kann das zusammengehen? Schon damals hieß es ja, in öffentlichen Stellungnahmen, ein lyrisch sehr kluger Titel, Leerstellen bleiben Leerstellen. Ja, einmal mit H und einmal mit Doppel-E. Leerstellen bleiben Leerstellen. Und das schon damals war der Fachkräftemangel genauso medial, genauso präsent wie heute. Und als dann nur 20 Unternehmen unsere wirklich, wirklich super gut funktionierendes Matching und mit all den Vorbereitungen, die wir mit den Schülerinnen und Schülern gemacht haben im Vorfeld, nicht genutzt haben, da begann mein Zweifel, ob denn an dem so groß rausposaunten Fachkräftemangel wirklich, ob das alles so mit rechten Dingen zugeht und ob es nicht vielleicht ganz andere Gründe dafür gibt.
Ja.
Also wir hatten ja 30.000 Schüler, das war damals 5% vom gesamten Azubi-Markt, hatten wir auf der Plattform.
Wahnsinn. Ja. Unglaublich. Was ist aus dem Unternehmen geworden?
Ja, wir haben dann eine Ausbildungsmesse entwickelt, damals zusammen mit der Investitionsbank Berlin, weil alle gesagt haben, das ist genau das, was die Unternehmen suchen. Auch die Investitionsbank hat das ja jeden Tag von den Unternehmerinnen und Unternehmern gehört. Wir suchen Auszubildende, ganz dringend, wir finden keine. Wir haben dann eine komplette 3D-animierte Ausbildungsmesse entwickelt. Also was heute so langsam State of the Art wird, haben wir damals schon gehabt. Hat auch keiner genutzt. Ja, und dann war es am Ende so, dass wir leider überschuldet waren und 2014 endgültig Insolvenz anmelden mussten.
Was war für dich an dieser Situation, ich finde das total gut, dass du da so ganz offen drüber sprichst, was war für dich das Schlimmste an dieser Situation?
Das Schlimmste war tatsächlich, die Investoren zu enttäuschen und auch die Kunden. Also wir hatten ja Kunden, aber das Allerschlimmste war, bei den Kunden musste man halt sagen, wir haben ja regelmäßig, wir haben den Service ja geleistet, wir hatten, ne, aber bei den Investoren war es halt wirklich so, wir hatten richtig, richtig engagierte Investoren mit drin. Es ist klar, bei so einem Thema, da musst du an das Thema glauben, sonst investierst du da nicht rein. Und das war für mich wirklich die größte Niederlage, dass wir quasi dieses Vertrauen, was wir letztendlich von 2007 bis 2014 aufgebaut hatten und auch uns erworben hatten und sie uns ja letztendlich auch gegeben haben, dieses Vertrauen, dass wir es schaffen, das zu enttäuschen, war wie eine Niederlage. Also wirklich so, du liegst platt am Boden, du kannst nicht mehr, du hast 7 Jahre gekämpft und es ist aus. Ja. Und das ist schon schrecklich. Also es ist wirklich kein schönes Erlebnis, wünsche ich meinen ärgsten Feinden nicht. Das ist, ja, und es ist gleichzeitig, und das ist ja das Verrückte, gleichzeitig ist es ja das Normalste, ja, weil die allermeisten Ideen können, ich komme ja aus dem Innovationsmanagement, die meisten Ideen können gar nicht funktionieren. Das ist letztendlich wie beim Baum, der eine Kastanie hat, wie viel Kastanien wirft die im Jahr ab? 1000, ja, wie viel Kastanien wachsen daraus? Vielleicht 500, wie viel überleben? 30, 3 und so ähnlich ist es halt bei ganz neuen Investitionen und Startups ja genauso. Und wir waren halt leider einer von denen, die es nicht geschafft haben.
Ja, und also mir kommt es tatsächlich, so wie du es jetzt auch erzählst, so vor, als wenn das, du hast gerade gesagt, heute ist das fast State of the Art. Mhm. Ja, vielleicht auch tatsächlich zu früh an dieser Stelle.
Total. Wir haben ein anderes Unternehmen gegründet, 2005, Askabit. Das war eine Mischung aus einer Frageplattform und einer Nachbarschaftsplattform. Also heute gibt es ja ganz viele Nachbarschaftsplattformen, nebenan.de zum Beispiel. Und man konnte aber eben fragen, bundesweit und so, und auch in seiner direkten Nachbarschaft. Und das hat super funktioniert. Wir hatten super Treffer, super Antworten. Und auch damit waren wir zu früh. Wir haben 2005 gepitcht bei einem Investor, der damals wirklich ein digitaler Vorreiter war. Und wir haben gepitcht bei dem und der hat uns so groß angeguckt, wir sollen da antworten. Es gab damals noch kein Facebook, ja, es gab kein Social Media im Sinne, wie wir es heute kennen, gab es nicht. Es gab ein paar Foren, die eher, ich sag mal, visuell langweilig waren, aber es gab so diesen krassen Austausch, den du heute auf allen Social Media hast, den gab es damals nicht. Und ich werde nie sein Gesicht vergessen, wie er uns anguckte und sagte, wer soll denn da antworten? Ja, und wir haben es dann sozusagen aus eigenen Mitteln doch so weit gebracht, dass wir tausende User hatten und auch Antworten, aber das reichte halt auch nicht, um bundesweit zu skalieren und dann haben wir es irgendwann wieder eingestellt. Ja, aber da waren wir zu früh.
Genau, da wart ihr auch zu früh. Und was ich für mich so ein bisschen so wie der Kreis schließt, du hast gesagt, zum einen bei der Gründung von Unect oder während der Zeit kam es dir schon so vor, als wenn Fachkräftemangel irgendwie so, ja, ist das wirklich so? Du hast 2014, ich habe es hier, das ist das, wo ich dich das erste Mal auf dem Plan hatte, das Buch Mythos Fachkräftemangel. Und wir haben uns ja überhaupt das allererste Mal letzten Donnerstag persönlich getroffen hier in Wien. Und ich habe in Vorbereitung auf unser Treffen letzte Woche da nochmal ein bisschen reingeguckt und habe gedacht, ey, ja, 2014, 8 Jahre her, aber eigentlich... Was hat sich aus deiner Sicht, seitdem du das geschrieben hast, was hat sich aus deiner Sicht auf dem Arbeitsmarkt seither getan, verändert, verbessert?
Ich sage tatsächlich manchmal Menschen, ich würde dieses Buch heute noch genauso schreiben wie damals. Das erste Kapitel geht zum Beispiel um die Sichtbarkeit. Die allermeisten Unternehmen realisieren einfach nicht, dass sie im Arbeitsmarkt unsichtbar sind. Und da sage ich immer, trifft für meine Firmen ja genauso zu. Im Arbeitsmarkt kennt mich doch keiner, also jedenfalls meine Firmen nicht. Also muss ich überhaupt erstmal sichtbar werden. Und das übersehen die meisten Firmen. 70% aller Firmen schalten einfach nur Stellenanzeigen. Genauso wie früher. Da hat sich bis heute nichts geändert. Die Zahl der Stellenanzeigen wächst permanent, ist heute auf dem höchsten Level ever. Ja, gleichzeitig steigt die Bereitschaft zu wechseln. Also 17 Millionen Deutsche sagen, sie würden gerne wechseln. Und die Zahlen sind in Österreich und der Schweiz noch krasser. In Österreich sagt die Hälfte aller im Arbeitsmarkt Tätigen, aller Angestellten, wir würden wechseln. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Hätten wir ein besseres Angebot? So, und das ist dann halt die Kernaufgabe der Unternehmerinnen und Unternehmer, auf die zuzugehen, die zu identifizieren und ihnen dann ein besseres Angebot zu machen. Und was hat sich im Arbeitsmarkt verändert? Also natürlich gibt es viel mehr Software-Tools. Ich lache immer über bestimmte Umfragen von 2008 oder 10 zum Fachkräftemangel, weil solche Entwicklungen wie Slack hatten die ja überhaupt nicht auf dem Schirm. Oder Low-Code und No-Code vermutet man ja, dass schon in 2 Jahren 2 Drittel aller Software über Low-Code und No-Code laufen könnte, wo man theoretisch ja gar keine Softwareentwickler mehr braucht. Also das heißt, diese ganzen Entwicklungen, also diese Umfragen zum Fachkräftemangel beginnen immer mit der idiotischen Frage, kriegen Sie heute weniger Bewerbungen? Und dann sagt eine wachsende Zahl von Unternehmen, ja. Und dann wird von den Medien daraus geschlossen, also wächst der Fachkräftemangel permanent. Und jetzt gibt es ja das neue Schreckgespenst, der demografische Wandel. Darüber wird auch schon seit den 70er Jahren geschrieben und gesprochen. Aber jetzt kommt er natürlich wirklich. Aber selbst wenn der so eintreffen würde, wie er immer prognostiziert wird, dass es 2 Millionen weniger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gibt, wären wir in Deutschland auf dem Niveau von 2012. Und ist die Welt damals untergegangen? Nein. Nur hinzu kommt ja, dass wir durch die Digitalisierung völlig neue Geschäftsmodelle bekommen. Hybrides Arbeiten, Remote. Wir können theoretisch weltweit Fachkräfte akquirieren. Nicht für alle Tätigkeiten, ist völlig klar. Aber selbst im Handwerk hast du ja ganz unterschiedliche Szenarien. Natürlich, die Tourismusbranche leidet. Ja, die haben aber auch 2020 und 2021 gar nicht ausgebildet. Also können sie sich heute auch nicht beschweren. Und Dachdeckerhandwerk wächst permanent seit Jahren. Ja? Da sind immer mehr Auszubildende im Dachdeckerhandwerk. Und dann sollten sich doch die anderen Branchen mal angucken, was machen die vielleicht anders. Und das ist eigentlich mein größter Appell an Unternehmen. Wenn ihr einen Mangel habt, dann schaut euch bitte an, andere Branchen, andere Firmen, die keinen Mangel haben. Und die gibt es in jeder Region, in jeder Branche. Ich war überall.
Genau. Den Eindruck habe ich auch gewonnen, weil ich habe ja letzte Woche das erste Mal das Glück gehabt und die Freude, dich live zu erleben in einer Keynote, also Keynote. So wie ich es bisher kannte, ist Keynote was anderes, als was das du machst. Deswegen nennst du dich ja auch Provotainer, weil Keynote, da stellt sich jeder einen seriösen Speaker vor, der mal besser, mal schlechter über sein Thema erzählt. Das machst du ein bisschen anders. Ich will jetzt nicht so viel verraten. Irgendjemand, der dich kennt, hat unter die Caroline hat unter deinen unter meinen Anfängen geschrieben, bringt Martin die Leiter mit.
Genau.
Also ich kann jedem, der dich noch nicht gesehen hat und jetzt hier zuguckt, einfach das nur empfehlen. Aber was ich wirklich bemerkenswert fand, ist tatsächlich diese Vielzahl von Beispielen, die du gebracht hast. Denn auf diesem Event ging es um Fachkräftemangel. Es ging um das Thema flexible Worker im Bereich Gastro, Pflege und so weiter. Und du hast tatsächlich unglaublich viele konkrete Beispiele mitgebracht. Magst du uns mal sagen, wie kommst du auf diese Beispiele? Wie findest du die? Und ja, das ist vielleicht mal das Erste.
Ich komme tatsächlich eigentlich mit jedem Vortrag, und ich habe in den letzten 6 Jahren um die 600 Vorträge gehalten, kriege ich ja 2, 3 neue Beispiele. Ja, also zum Beispiel im November hatte ich eine Keynote, und dann war auf derselben Veranstaltung berichtete halt ein Unternehmen aus Österreich, Promotech, dass sie zum allerersten Mal in ihrer Unternehmensgeschichte den Azubis Freizeit gegeben haben. Also Arbeitszeit wurde quasi Freizeit, und sie durften in der Freizeit Seifenkisten bauen und trainieren. Und nach 3 Monaten war dann das Seifenkistenrennen, und dort haben sie den 1. und den 2. Platz belegt. Und dieses Jahr, und ich habe jetzt natürlich im Nachhinein dann Kontakt aufgenommen zu Promotech, das soll auch in das nächste, also das 4. Buch reinkommen, als Beispiel. Und die haben jetzt gerade wieder das nächste Seifenkistenrennen gehabt, wo der erste Titel verteidigt wurde. Und was steckt dahinter? Dahinter steckt, die Azubis engagieren sich, die Familien kriegen das mit, die Großeltern kriegen das mit, die Nachbarn kriegen das mit, die Freunde kriegen das mit und plötzlich reden in diesen ganzen Kreisen alle über Promotech. Ja, und die haben gesagt, vorher waren wir unbekannt, jetzt sind wir in all diesen Kreisen bekannt und das ist der Clou. Wo immer du wo ich Beispiele finde, ist es immer der erste Schritt, sichtbar werden. Ja? Und das heißt, das kann Social Media sein, das kann aber auch tatsächlich einfach der Umkreis, der ganz konkrete Umkreis sein. Dann gibt es auf jeder Veranstaltung Fragen. Zum Beispiel steht dann einer auf, in Erkrath war das neulich, ja, aber meine Azubis kommen ja gar nicht. Die haben zwar unterschrieben, aber die kommen ja gar nicht. Dann sage ich, hat irgendjemand hier, dann waren 100 Unternehmer, hat irgendjemand eine Antwort? Sagt ein anderer, also wir bilden jedes Jahr 30 aus, wir haben aktuell 90 Azubis in den 3 Lehrjahren. Bei uns kommen immer alle. Und dann sage ich, okay, was? Und dann frage ich wieder den mit dem, wo die Azubis nicht kommen, was machen sie zwischen Vertragsunterschrift und erstem Arbeitstag? Sagt der, wieso? Und dann sage ich, und was machen Sie? Guckt den anderen an, sagt der, wir machen ein Sommerfest. Wir laden alle Azubis, die auch noch nicht angefangen haben, die aber schon unterschrieben haben, zum Sommerfest ein. Wir laden alle Großeltern und Eltern und Geschwister und Freunde zur Werksschau. Wir zeigen ihnen das ganze Werk, wir zeigen ihnen alle Abläufe. Und wenn der dann 2 Tage vor Ausbildungsbeginn sagen sollte, ich gehe doch woanders hin, sagen alle, nein, du gehst dahin, weil die kennen wir. Und das ist der große Unterschied.
Ja, ja, tatsächlich. Hast du auch in deinen Vorträgen oder wenn du in Unternehmen bist, triffst du auch die, die sagen, also Herr Geht, wir haben schon alles, aber schon alles versucht. Aber ganz ehrlich, bei uns in unserer Branche, und da, wir finden wirklich niemanden.
Ja, ja, natürlich, die kommen immer. Und dann fange ich halt an und sage, okay, was machen Sie zwischen Eingang der Bewerbung und Bewerbungsgespräch? Na was denn? Wir schicken dem halt irgendwann eine Einladung zum Bewerbungsgespräch. Ne? So, der große Unterschied ist, eine Unternehmerin in Coburg, die hat angefangen, nach meinem Vortrag, jedem Bewerber und jeder Bewerberin individuell, sie als Chefin, innerhalb von 24 Stunden zu antworten. Und nach 1,5 Jahren rief sie mich an, Herr Geht, ich hatte einen Fachkräftemangel, ich habe keinen mehr. So ein kleines Detail macht einen riesigen Unterschied, weil die Bewerberinnen und Bewerber werden positiv überrascht. Sie werden wertgeschätzt, schon bevor man sich überhaupt das erste Mal getroffen hat. Genau dieses Gefühl der Wertschätzung kommt dann mit ins Bewerbungsgespräch. Es fangen mehr gute Bewerberinnen und Bewerber an. Die bringen wieder mehr gute andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Unternehmen. Und so entsteht ein Kreislauf der Wertschätzung. Und wenn ich das Beispiel alleine diesen Unternehmen erzähle, von denen du gerade gesprochen hast, und sage, machen sie das auch, sagen die nein. Und dann sage ich, das ist der Grund. Ja. Oder ein Unternehmer sagte mal zu mir, Herr Geht, ich kann Ihnen belegen, wir haben gerade 300 offene Stellen. Also es ist weltweit aktiv, riesiges Unternehmen. Dann sage ich, okay, akzeptiere ich. Ich akzeptiere es immer, wenn jemand kommt und sagt, wir haben offene Stellen. Sage ich, es gibt aber Gründe dafür. Naja, wir tranken etwas Rotwein, der Abend wurde länger, der Herr wurde gesprächiger. Irgendwann sagte er, naja, ganz unter uns, wir sind natürlich auch ein bisschen selber schuld. Aha. Ja, wir dürfen nicht ausbilden. Also weder Azubis noch Trainees. Wir dürfen immer nur akquirieren, wer schon am Markt ist. Aha, also sie suchen Leute, die schon Erfahrung haben und die in ihr Kaff ziehen wollen. Ja? Also das heißt, das ist ja schon mal sehr eingeschränkt. Und dann sagt er, jetzt verrate ich Ihnen noch ein Geheimnis. Also das war dann schon nach dem dritten Wein oder so. Ich verrate Ihnen jetzt noch ein Geheimnis. Ich durfte nach 100 Jahren Firmengeschichte zum ersten Mal Trainee-Stellen ausschreiben, 20. Und raten Sie mal, wie viele Bewerbungen wir bekommen haben. 3.000. Ja? Der würde aber öffentlich immer sagen, wir haben einen Fachkräftemangel. Immer. Hm. Ja? Und ich glaube auch, also es gibt mindestens 2 Begründungen dafür. Die Unternehmen glauben es, weil es ja seit 1984 jeden Tag in den Medien steht. Sie können gar nicht mehr anders denken, als zu glauben, es gäbe einen Fachkräftemangel. Und B, ist es ein riesiges Geschäftsmodell für Umfrageinstitute, die damit Millionen und Milliarden verdienen. Das ist eine Cash-Cow. Ja? Jeder Landkreis in Deutschland hat inzwischen mehrere Umfragen gemacht und die Landkreise zahlen dafür zwischen 30.000 bis 70.000 Euro und so weiter. Ja? Also das heißt, das ist eine Cash-Cow.
Würden Sie das Geld in irgendwie kreative Ideenfindung und Umsetzung stecken, hätten Sie kein Thema, denke ich mal.
Ich war mal in einer IHK und dann, ich sage jetzt nicht welche, und dann sagten die, ja, wir haben jetzt 150 Projekte gegen den Fachkräftemangel. Wollten mich beeindrucken. Habe ich gesagt, und wie viele Fachkräfte haben Sie darüber schon gewonnen? Ja, keine, das ist ja nicht die Aufgabe. Wir müssen ja nur den Fachkräftemangel publik machen. Hallo? Ja, und ja, also es ist, und man, das ist ja auch noch faszinierend, die Unternehmen wissen in der Regel nicht, dass es faktisch in den letzten 10 Jahren einen kontinuierlichen Anstieg gab. Also wir haben sowohl in Deutschland, Österreich und der Schweiz in allen 3 Ländern so viele Fachkräfte wie nie zuvor. Also einfach Statistisches Bundesamt, nicht irgendwelche Medien, Statistisches Bundesamt, kontinuierlich immer mehr. In Deutschland über 45 Millionen Fachkräfte, so viele gab es noch nie. Schweiz und Österreich, kontinuierlicher Anstieg, identisch. Das heißt nicht, dass ein einzelnes Unternehmen nicht einen Fachkräftemangel hat. Ich sage immer, ich hatte 61 Mal einen Fachkräftemangel, nämlich jedes Mal, wenn ich eine offene Stelle hatte, hatte ich erstmal einen Fachkräftemangel und den musste ich lösen. Für mich ist aber Fachkräftemangel nichts anderes als Kundenmangel. In beiden Fällen sage ich dasselbe, macht mehr Marketing und Vertrieb, ändert euer Angebot. Beides führt zur Lösung.
Ja.
Es ist eigentlich total simpel, aber ich glaube wirklich, dass viele Unternehmen, die vergleichen es eben nicht mit Kundenmangel und die vergleichen es nicht mit Kundengewinnung und dann lesen sie jeden Tag, es gibt einen Fachkräftemangel und dann verzagen die auch und wissen, also ich erlebe ganz viele Unternehmen, die sagen, danke für Ihre konkreten Tipps, so konkret hat es mir noch nie jemand erzählt.
Ja, das, also und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt ja schon angefangen, in dein neues Buch auch reinzulesen, Rock Your Work und auch das, was du letzte Woche praktisch an Beispielen gezeigt hast, das sind zum einen konkrete Tipps, aber zum anderen geht es ja auch darum, kreative Lösungen zu finden, individuelle Lösungen zu finden, denn du sagst ja gerade ganz richtig, natürlich hat jedes Unternehmen in dem Moment, wo ich jemanden suche, suche ich jemanden und habe den Mangel an einer Fachkraft.
Genau.
Was auch immer ich, wen auch immer ich da suche. Und dann brauche ich einen Weg, der zu mir passt, zu meinem Unternehmen passt, um das zu lösen. Du hast gesagt, du kommst aus dem Innovationsmanagement. Ich finde ja, dieses Buch ist so eine Mischung aus, zum einen wirklich strukturiert so ein paar Ideen zu geben, wie man kreativ werden kann und zum anderen tatsächlich auch irgendwie Anregungen. Ist das etwas oder wie bist du dazu gekommen? Hat sich das praktisch parallel zu deiner Arbeit und den Keynotes und so weiter ergeben oder wie bist du auch auf das Format gekommen?
Das Innovationsmanagement?
Wie du es hier auch darstellst.
Ja, naja, ich, genau, also das ist tatsächlich aus der Praxis erwachsen, weil ich habe mir immer überlegt, was ist denn eigentlich der Kern, was ist die Essenz, ja, und beispielsweise kennen alle, wenn man jetzt zum Beispiel ein Wasserglas nimmt, ja, und so, ja, und dann fängt man an, Wasser reinzukippen, ja, und es wird voller und voller, so, und irgendwann läuft es über. Ja? So. Und das ist das, woran oft auch die Personalgewinnung scheitert und vor allen Dingen aber auch Innovation scheitert. Weil warum reagieren so viele Menschen auf Change Management, auf Innovationsmanagement negativ? Weil sie überlastet sind. Überlastete Menschen können nicht kreativ werden, weil sie gar keine Kapazität dafür haben. Überlastete Menschen in der Personalgewinnung können auch nicht kreativ werden, weil sie gar keine Zeit dafür haben. Deswegen ist mein erster Tipp, und das halte ich für ein echtes Kreativitätshandwerkszeug, ist das Streichen. Und Streichen heißt Aufgaben streichen, ausmisten, Freiräume schaffen. Nur wenn ich als Unternehmerin und Unternehmer meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Freiräume schaffe, können sie überhaupt kreativ werden. Und es gibt so, und deswegen habe ich diese 461 Beispiele geschrieben, es gibt ja so viele Unternehmen, die kreativ sind und die oft sind es sogar sehr einfache Lösungen, auf einfache Lösungen kommen und damit aber ihr Business vorantreiben. Und das funktioniert nur, wenn ich vorher ausmiste und nicht dieses immer mehr, immer mehr, immer mehr, das funktioniert eben nicht. Und deswegen ist eben eines der 18 Handwerkszeuge, die ich in Rock Your Work vorstelle, streichen.
Ja, das tatsächlich eben auch vereinfachen. Vereinfachen ist auch eines von diesen 18 Möglichkeiten, streichen, vereinfachen. Und was ich besonders beeindruckend fand, war tatsächlich dieses Beispiel, was du gebracht hast mit der Bäckerei, weil es gibt ja viele, also Bäckerhandwerk, mal abgesehen davon, dass sie momentan unter den hohen Energiekosten leiden, aber es ist ja schwierig, auch Menschen zu finden, die bereit sind, nachts um 2 aufzustehen, um dann um 3 in der Backstube zu stehen, ihr Leben lang.
Ja.
Also wenn es um, und vielleicht magst du, weil ich, dieses Beispiel ist für mich wirklich ein so gutes Beispiel, um auch das Geschäftsmodell oder über hergekommene traditionelle Dinge nochmal in Frage zu stellen. Mit was für einer Bäckerei, welche Bäckerei kommt hier bei dir vor?
Es kommen sogar mehrere vor, deswegen werde ich 2 Beispiele erzählen. Es gibt einmal die Brotpuristen oder auch die Blonde Bakery, die öffnen einfach erst um 12 bzw. 14 Uhr, fangen halt entsprechend erst um 7 oder 8 Uhr an zu backen und haben damit normale Arbeitszeiten, weil sie selber keinen Bock mehr hatten, immer früh aufzustehen. Und siehe da, die Kunden stehen Schlange. Der Grund ist, sie backen halt richtig gutes Brot, ja, und haben viel Schnickschnack auf Kuchen zum Beispiel oder Teilchen verzichten sie, aber sie backen so gutes Brot, dass die Leute Schlange stehen und das Geschäftsmodell funktioniert. Ein anderes Beispiel ist die Bäckerei Kolz in nördlich von Hamburg mit rund 20 Filialen und 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die haben 2 Worte gestrichen. Die haben nämlich einmal das Wort Kunden gestrichen und sie haben das Wort Verkäuferinnen und Verkäufer gestrichen und haben den Umsatz erhöht und auch die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber. Und jetzt stellt sich die Frage, wie geht das? Sie haben die Worte gestrichen und dann ersetzt. Kunden sind jetzt Gäste und Verkäuferinnen und Verkäufer sind Gastgeberinnen und Gastgeber. Und das ist nicht einfach nur so dahergesagt, sondern halt wirklich trainiert und wirklich in Klammern, das ist Freiraum. Das ist kreativer Freiraum. Wenn du plötzlich Gastgeberinnen und Gastgeber sein darfst, ist ein völlig anderes Gefühl, als wenn du Verkäufer und Verkäufer bist. Und siehe da, sie haben schon nach 10 Monaten hatten sie 6 messbare Erfolge, mehr Umsatz, mehr Trinkgeld, mehr Bewerberinnen und Bewerber, weil auch das spricht sich herum in der Region. Sie hatten weniger Personalkosten, weniger Personalfluktuation und weniger Krankentage. Durch 2 Worte, die gestrichen und ersetzt wurden. Das ist Kreativität.
Ja, genau. Dieses Beispiel fand ich wirklich total beeindruckend. Also, und auch tatsächlich ein Gedankenanstoß für andere Branchen, also ich bin ja hauptsächlich in der IT-Branche unterwegs, tatsächlich auch da, wo kann ich über den Tellerrand bringen, was kann ich ändern, was kann ich streichen, was kann ich vereinfachen?
Ja.
Warum, was möchtest du mit dem Buch mit dem Buch Rock Your Work eigentlich bewegen? Was treibt dich da an
und
was möchtest du das andere davon mitnehmen?
Ich erzähle diese 461 Beispiele, weil ich zeigen will, was alles geht. Ja, wir reden viel zu viel über das, was nicht geht. Und alles, was heute nicht geht, also auch wenn Leute sagen, geht nicht, bedeutet es ja immer nur, geht noch nicht. Ja, weil irgendwann macht es jemand. Ja, 4-Tage-Woche. Oh, das geht ja nur in Digitalagentur. Dann hat 2018 Markus Gassner angefangen mit der 4-Tage-Woche im Handwerk. Und heute findest du hunderte, inzwischen wirklich hunderte von Handwerksbetrieben und auch Gastrobetrieben, die 4-Tage-Woche eingeführt haben und sagen, oh, wir haben keinen Fachkräftemangel mehr. Ja? Also das heißt, alles geht so lange nicht, bis es jemand macht. Und wenn es genug Leute machen, wird plötzlich Standard und plötzlich sagen alle Leute, krass, wieso haben wir denn früher 6 Tage, mein Vater hat da 6 Tage die Woche gearbeitet, warum dann 5 Tage, 4 Tage? Und ich will zeigen, was alles geht, was Menschen bereits machen, weil es die Stimmung bringt und auch zeigt, es gibt keine Branche und es gibt keine Region, wo man nicht zum Beispiel die Energie wandeln kann, wo man nicht die Ernährung wandeln kann, wo man nicht vom Raubbau wieder zu einer gesunden Landwirtschaft kommen kann, wo man nicht wieder von, wir verbrauchen 78% der landwirtschaftlichen Flächen für Tiere, die aber nur 18% der Ernährung sicherstellen. Wir müssen das ändern und es geht und das will ich mit dem Buch halt zeigen und am Ende ist ja alles Arbeit. Ernährung ist Arbeit befriedigt Bedürfnisse. Mobilität ist Arbeit, befriedigt Bedürfnisse. Ja. Und ich ende halt das Buch mit einem menschenfreundlichen Wohlstand als Vision Gleichzeitig aber zeigt ja das ganze Buch, dass es eben geht.
Ist das auch deine Vision von unserer Arbeitswelt? Eigentlich geht es ja weit darüber hinaus. Es ist ja dieses Gesellschafts-
genau.
oder Weltbild.
Ja, definitiv. Also weil was bringt es, wenn wir uns totarbeiten? Es geht doch um unser Leben. Also deswegen auch ein Satz im Buch: Alles, was nicht dem Leben dient, können wir streichen. Ja, weil
so warum, einfach.
So einfach, weil warum arbeiten wir? Wir arbeiten, um zu leben. Ja, wir leben oder leben wir, um zu arbeiten? Das ist halt die große Frage. Und wenn du dann siehst, dass 90%, Bitkom hat gerade eine Studie rausgebracht, 90% aller eingesetzten Software-Tools in Unternehmen vergrößern den Stress und vereinfachen eben nicht. Also weg damit. Andere Tools, bessere Tools. Ja, oder wenn du siehst, wie viel Arbeit getan wird, die einfach nicht mehr sein müsste, ja, wo Ärzte noch per Hand schreiben und das wird dann an Agenturen geschickt, die es übertragen, was dann wieder zurück in die Krankenhäuser geschickt wird, das muss doch alles nicht sein. Du kannst auch heute in dein Handy sprechen. Ja, und so weiter und so weiter. Also, oder wenn Pflegekräfte sagen, 40% der Zeit dokumentieren wir, und zwar nicht nur sinnvolle Dinge, sondern auch sinnlose Dinge. Also es hat mal einer wirklich ausgerechnet, wenn man diese 40 auf 20% reduzieren würde, gäbe es gar keinen Pflegekräftemangel. Ja. Es gibt so viele Dinge, die man wirklich alleine durch Streichen, Reduzieren und Ersetzen lösen könnte. Und das will ich zeigen.
Ja, und dazu, das erzähle ich dir nachher noch, gebe ich dir den Kontakt. Ich kenne nämlich genau ein Unternehmen in Hildesheim. Es ist ein Bekannter von mir, der hat vor drei Jahren einen ambulanten Pflegedienst gegründet. Der hat keinen Fachkräftemangel. Ja. Der hat genau solche Dinge gemacht. Die Arbeitszeitmodelle mit der Dokumentation, die sind alle digital ausgestattet mit iPad und so weiter und so. Viele, viele Aspekte. Und der macht einen Post auf Facebook und bekommt Bewerbungen für die Stelle, die jetzt gerade dann wieder zu besetzen ist.
Toll.
Also es gibt wirklich solche, für mich sind das Leuchttürme. Viele Unternehmen, die tatsächlich eben genau das tun und viele Dinge anders machen, als es herkömmlich gewesen ist.
Ja, und es fällt uns Menschen häufig schwer. Und da will ich halt sozusagen hinführen. Egal, wo wir anfangen, alles, was wir in Frage stellen, wenn wir eine Frage stellen, haben wir die Chance auf eine neue Antwort, auf eine neue Lösung. Und je mehr Fragen wir stellen, desto mehr neue Lösungen werden wir finden. So, und ich will halt weg von dem, es ist alles schlecht. Ich erlebe so viele Menschen inzwischen, die sagen, die Welt wird immer schlechter, es gibt nur noch schlechte Nachrichten. Das liegt aber nicht an der Welt, das liegt an den Nachrichten. Natürlich gibt es schlechte Nachrichten, das ist ja völlig klar. Es gibt aber auch wahnsinnig viele gute Nachrichten. Und das will ich halt in dem Buch zeigen. Es geht, wenn ich es anpacke. Das ist eigentlich die einzige Hürde. Ich muss Fragen stellen und dann anpacken.
Wenn du jetzt mal in die Glaskugel schaust, 10 Jahre weiter, was glaubst du, wie die Arbeitswelt, also ich rede jetzt mal hier im deutschsprachigen Raum, in 10 Jahren aussehen wird?
Also ich glaube tatsächlich, dass immer mehr Menschen auch gerade im Handwerk, also ich liebe das Handwerk, meine Tochter ist Tischlerin und sie hat mir dieses Bücherregal gebaut, wo man ja hier sieht, ne, das hier ist schräg, ja, und das ist bewusst schräg, weil ich gesagt habe, ich will ein Bücherregal, was kein anderer hat. Und immer wenn Gäste kommen, sagen die, oh, das ist ja schief. Und mein aber, das ist kaputt. Und ich sage dann ja, nur weil es schief ist, reden wir gerade drüber. Und ich glaube, es wird mehr schiefe Dinge geben im Sinne von mehr außergewöhnliche Dinge, mehr Dinge, über die Leute reden. Es wird normaler sein, dass jedes Unternehmen halt individuell ist. Und das ist meine große Vision, dass wir die Diversität, über die viel geredet wird, wirklich leben im Sinne von jedes Unternehmen ist anders, jede Branche ist anders, jeder Mensch ist anders, jeder Mensch macht andere Erfahrungen, jeder Mensch braucht auch andere Arbeitsbedingungen. Manche Leute blühen im Homeoffice auf, manche Leute lieben es, ins Büro zu fahren. Diese Unterschiede werden Unternehmen stärker berücksichtigen müssen. Es wird nicht mehr eine Regel für alle geben. Und außerdem werden wir, wenn wir Diversität noch weiter ernst nehmen, werden wir mehr Streit haben im Sinne von Reibung. Und die entscheidende Frage ist, kriegen wir die Reibung produktiv hin oder unproduktiv? Weil Diversität ist per Definition Streit und Reibung. Sonst, wenn es gleich ist, dann ist es gleich. Ja? Und wenn es unterschiedlich ist, dann ist es per Definition, dieser Unterschied muss zur Reibung führen. Und ich hoffe wirklich inständig, dass wir es schaffen, diese Reibung produktiv zu nutzen, um die Individualität der Menschen und der Firmen und des Lebens zu fördern.
Eine ganz großartige Vision und das eine, die ich sehr teile. Martin, wenn man jetzt, also ich kann ja jedem empfehlen, erstens dein Buch oder deine Bücher zu lesen, zum anderen natürlich deine, nicht Keynote, sondern dein Provotainment tatsächlich zu buchen oder zu besuchen. Wie kann man noch mit dir arbeiten? Gibt es noch andere Möglichkeiten, auch mit dir oder mit deinen Unternehmen, deinen Mitarbeitern zusammenzuarbeiten? Was macht ihr sonst so oder was machst du sonst so, außer Bücher schreiben und provozierende Vorträge halten?
Ich mixe den ganzen Tag. Ja, das heißt, ich nehme Zutaten, mixe sie, je nach Branche, in der ich halt tätig bin. Und dann werden neue Cocktails gemixt. Und das heißt, ich habe ganz viele auch In-House-Innovations-Workshops begleitet. Wir haben teilweise über anderthalb Jahre neue Produkte entwickelt, neue Prozesse entwickelt. Also das ist so eigentlich das, wo ich herkomme. Dann ist halt daraus entstanden, dass ich so viele Ideen hatte, die wir dann selber in Firmen umgesetzt haben. Aber das sind eigentlich so die Hauptdinge, ne? Vorträge, Bücher und Innovations-Workshops, beziehungsweise am liebsten halt wirklich über einen langen Zeitraum, bis der Prozess etabliert ist.
Genau. Ich werde hinterher noch hier drunter auch den Link zu deiner Website, also martingeth.de, man findet dich natürlich auf LinkedIn, das ist genau. Ganz klar. Wenn ich Unternehmer vor mir habe, dann stelle ich immer zwei Abschlussfragen. Die erste ist, wenn ich jetzt bei dir im Unternehmen wäre, würde mich mit deinen Mitarbeitern unterhalten, was würden die mir über dich erzählen? Was würden die sagen?
Die würden wahrscheinlich sagen, der kommt ja jeden Tag mit einer neuen Idee an den müssen wir bremsen. Ja, das hatten wir tatsächlich. Also das ist eine echte Situation, dass du hattest 3 Tage frei, komm schon wieder, wir müssen schon wieder neue Ideen umsetzen. Und da war es immer gut, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben, die gesagt haben, so, wir machen jetzt erstmal das eine Projekt zu Ende. Danach darfst du dann wieder loslegen.
Und wie muss ich mir dich als Chef vorstellen?
Ich habe mal gesagt, ich bin ein moderierender Chef. Ich stelle tatsächlich viele Fragen. Ich versuche, so gut es halt geht, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzubeziehen in die Prozesse. Gelingt natürlich unterschiedlich, weil das ist auch eigentlich mein größtes Learning. Jeder hat ja am Ende doch unterschiedliche Wünsche und Erwartungen. Ne? Und das habe ich am Anfang total unterschätzt. Also wie krass unterschiedlich die Wünsche und Erwartungen sind. Und du kannst etwas tun, was 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter feiern und 5 total bescheuert finden. Und dann musst du aber gucken, wie kriegst du die 5 auch irgendwie integriert. Ne? Also das heißt, und das ist, glaube ich, genau das, was ich auch daraus gelernt habe und was ich auch vermitteln will, ist, am Ende ist entscheidend die Individualität der einzelnen Menschen und zu gucken, wie kriege ich diese Unterschiede auch im Unternehmen integriert, beziehungsweise wenn ich eben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suche, wie kriege ich sie angezogen? Und das finde ich total spannend, wirklich nicht zu sagen, wir brauchen jetzt 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern wie sind die, was können die, was wollen die, wo sind die? Sind die vielleicht alle in einem Club oder was essen die alle das Gleiche oder trinken die alle das Gleiche, hören die alle dieselbe Musik? Und dann zu sagen, okay, und jetzt fokussiere ich mich auf die und gehe auf die persönlich zu. Aber es ist am Ende immer was Individuelles.
Ja, genau. Das ist meine Erfahrung auch aus der Führung von Mitarbeitern und Teams. Die Kunst ist ja dann trotzdem, das gemeinsame Ziel zu erreichen.
Richtig. Richtig.
Bei aller Individualität. Genau. Meine Abschlussfrage, ich könnte mich jetzt noch Stunden mit dir unterhalten. Ich könnte dir auch Stunden zuhören, wenn du deine Vorträge hältst. Meine letzte Frage. Das Motto P/3 steht ja für People, Purpose, Profit. Was bedeuten diese 3 Begriffe, People, Purpose, Profit, für dich?
People sind für mich der Dreh- und Angelpunkt. Ich habe als 18-Jähriger in den USA an der Highschool einen Vortrag gehalten, Relationship Makes a Difference, und habe damit den ersten Preis als Newcomer gewonnen. Und das ist für mich irgendwie so ein Leitmotiv, ne? Relationships. Es geht immer um Beziehungen, egal ob mit privat oder mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit Kunden. Am Ende ist es immer die Beziehung, die etwas bewirkt. People, Purpose. Naja, mein Purpose ist ganz klar zu inspirieren und anzuregen und voranzubringen. Also ich bin immer so der Motor. Also in allen Projekten bin ich immer der Motor. Und Profit, naja, das ist ja so ein bisschen, was ich vorhin sagte, mit menschenfreundlichem Wohlstand, ne? Also ich finde, es berührt mich wirklich, wenn es gelingt, dass Menschen, also dass auch dort, also ich, wie soll ich sagen, einerseits die Unterschiede berücksichtigt werden, aber wir wirklich dahin kommen zu sagen, Menschen brauchen auch eine Sicherheit. Ja, also ich, gerade weil ich aus dem Innovationsmanagement komme, ist mir die Sicherheit so wichtig. Es wird immer gesagt, ihr müsst alles wegschmeißen, habe ich ja vorhin auch gesagt, ausmisten. Nichtsdestotrotz braucht Innovation auch eine Sicherheit. Innovation braucht auch einen Zusammenhalt. Innovation braucht auch eine Basis. Innovation braucht auch ein Zutrauen, auch ein Vertrauen. Weil wenn das nicht da ist, dann werden die Leute auch nicht innovativ. Und das, also ich bin ein großer Fan vom Grundeinkommen, weil ich wirklich glaube, A, halten wir das Geld. B, zeigen ja auch Pilotprojekte in fast allen Ländern der Welt inzwischen, wie Menschen innerlich aufatmen, wie Burnout zurückgeht, weil sie sich endlich die Arbeit aussuchen können, die zu ihnen passt und die ihnen auch gut tut und die auch anderen Menschen gut tut und nicht die Arbeit tun müssen, weil sie von Monat zu Monat am Limit sind. Das kann keine Menschen gut tun und das kann auch einer Gesellschaft nicht gut tun. Und deswegen bin ich für menschenfreundlichen Wohlstand und wir sollten mal mit dem Grundeinkommen anfangen.
Ein wunderbares Schlusswort für diesen Live-Talk. Martin, ich danke dir sehr für deine Zeit, dafür, was du mit uns geteilt hast. Und ich freue mich, wenn wir uns dann das nächste Mal sehen, bei welcher Gelegenheit auch immer das sein wird.
Danke.
Euch
und
allen.
Viel Freude beim Mixen.
Genau. Ich wünsche euch allen einen wundervollen Nachmittag. Es lohnt sich mit Sicherheit, das Ganze mehrfach anzuhören. Ich werde das auf jeden Fall tun und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Danke, dass du bis zum Ende dabei bist. Ganz kurz noch, bevor du gehst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich über deine Bewertung auf iTunes oder Spotify. Wenn du eine Frage oder einen konkreten Themenvorschlag für den P3-Podcast hast, sende mir dazu gerne eine E-Mail. Wenn du dein Unternehmen als großartigen Arbeitgeber im P3-Podcast vorstellen möchtest oder deine Expertise gut zu den Themen rund um People, Purpose, Profit passt, bewirb dich doch einfach bei mir. Nutze dazu das P3-Formular. Den Link dazu und weiterführende Informationen zur heutigen Folge findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, deine Claudia.